Ist das stammambulante Konzept der Benevit-Gruppe ein kurzfristiges Pflaster oder schafft es eine nachhaltige Lösung für den Fachkräftemangel? Das ist Thema unserer heutigen Folge.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Hallo Holger.
Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer.
Ja, spannendes Thema heute. Heute geht es mal um ein exklusives Pflegekonzept, würde ich das mal nennen, was es jetzt auch in die politische Diskussion geschafft hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns das mal als Thema vor. Und deshalb würde ich dich bitten, einfach vielleicht den Hörern mal zu sagen, was hat es eigentlich mit dieser stammambulanten Pflegekonzeption der Benevit-Gruppe auf sich? Und lass uns dann mal in die unterschiedlichen Perspektiven einsteigen.
Ja, lieber Christian, gerne. Ich bin erstmal direkt nochmal draufgestoßen worden, als im ZDF-Morgenmagazin Herr Lauterbach den Begriff stammambulante Pflege als mögliche dritte Versorgungsart für Menschen, alte Menschen, kranke Menschen, dass er das einführen möchte. Ich hatte von dem Modellprojekt schon mal gehört, das ist aber schon Jahre her. Und als ich dann recherchiert habe, habe ich mitbekommen, das war vom GKV-Spitzenverband, wurde das 2016 im Juni gestartet, dieses Modellprojekt. Und zwar in Rheinaue, in Wiel, Kaiserstuhl. Das ist ein Haus dieser sogenannten Benefit-Gruppe. Und ja, was heißt das Konzept? Man wollte einfach diese Grenzen zwischen ambulanter, stationärer, teilstationärer, Nachtpflege, Tagespflege, Intensivpflege, Kurzzeitpflege, ambulante Wohngemeinschaften und so weiter auflösen und sagen, es muss noch etwas anderes geben, eine Versorgungsform, wo ich alles integrieren könnte, möglichst kostengünstig natürlich von Seiten des
Betreibers,
Krankenkassen, Pflegekassenverbandes, für die Betreiber interessant und für die Patienten, Bewohner, je nachdem, wie man sie nennt, auch finanzierbar. Und wie gesagt, seit 2016 läuft dieses Modellprojekt. Man will erreichen, ich lese mal aus dieser Veröffentlichung der Benefit-Gruppe so auszugsweise vor, ein Leben in der Gemeinschaft mit anderen, aber wie zu Hause. 24-Stunden-Begleitung durch Pflege, Fachpersonal, mehr Dienstleistung, hohe Qualität. Man hat damals als Ziel gesetzt, für durchschnittlich bis zu 1.000 Euro weniger an Eigenanteilen, weil man einfach Personal, Räumlichkeiten, Technik anders einsetzen könnte. Und die Freiheit, sprich Angehörige können Leistung übernehmen. Dafür wird es dann günstiger für den Bewohner. Der Kunde könnte dann seine Dienstleistung, was er von diesen ganzen Leistungen, die ich eben erwähnt habe, überhaupt beauftragt, auch wer was davon erledigt. Man will dadurch eine Verbesserung natürlich des Gesundheitszustandes, der Lebensqualität erreichen, eventuell eine Reduzierung des derzeitigen Pflegegrades und insgesamt einfach Qualität zu bezahlbaren Preisen. Hier ist gesagt worden, das stationäre Setting erfolgt mit dem erwünschten Schwerpunkt auf die tägliche Aktivierung, Betreuung und Wohnen und die Förderung der Eigenständigkeit. Toll, hört sich sehr gut. Eine höhere Lebensqualität mit bis zu 15 Bewohnern in eigenständigen sogenannten Hausgemeinschaften und die Pflegebedürftigkeit steht nicht im Vordergrund. Also ressourcenorientiert, das, was die anderen ja auch machen sollen, ressourcenorientiert in der Pflege. Und die Kosten für das Betreuungspaket lassen sich durch Eigenleistung senken. Angehörige können zum Beispiel die Wäsche waschen oder Reinigung des Zimmers selbst übernehmen und damit geht der Kostenanteil runter. Das alles, was zum Beispiel in der stationären Altenpflege in dieser All-Inclusive-Leistung, ja, so nenne ich das, drin ist. Es hat natürlich auch tolle Vorteile, die ich voll und ganz akzeptiere. Es ist eine Transparenz bei Leistung und Preis. Es ist weg von diesem pauschalen All-Inclusive. Das finde ich sowieso, ist überholt, das mal nur am Rande. Die Angehörigen hätten ein weniger schlechtes Gewissen, so haben die Betreiber der Benefit-Gruppe dieses Modellprojekt beschrieben, weil sie können selbst mithelfen, sie können Leistungen selbst übernehmen und es führt zu einer sogenannten sinnstiftenden Aktivität, aber ohne Verpflichtung. Sie müssen nicht, sie können aber. Es wird jetzt noch, jetzt muss ich ein bisschen politisch werden, als wirksames Instrument für Kommunen benannt, die Aufgaben erfüllen müssen, die das Pflegestärkungsgesetz 3 ihnen ja auferlegt hat. Ortsnahe Versorgung, Verbleib in der gewohnten Umgebung, insgesamt geringere Kosten für Pflege und Krankenkassen und natürlich die Ersparnis für die Bewohner. Jetzt noch ergänzende Informationen. Dieses Modellprojekt läuft immer noch seit 2016. Der Betreiber der Benefit-Gruppe hat 2 weitere Häuser nach diesem Konzept errichtet, 8 in der Planung und wartet jetzt darauf, dass das ausgeweitet wird. Hat schon, glaube ich, 26 Millionen Euro investiert, aber es passiert nicht. Und jetzt hat Herr Lauterbach angekündigt im ZDF-Morgenmagazin, kann man in der Mediathek vom ZDF finden, dass die stammambulante Versorgung helfen kann, den Pflegekräftemangel zu verringern, weil ich weniger Fachkräfte brauche in dieser Versorgungsform. Und vor allen Dingen der Kostenanteil für die Betroffenen, sprich pflegebedürftigen Menschen, nach unten geht, dass sich das viele leisten können. Und es hat ja all diese Vorteile, hat er auch aufgeführt, die ich gerade genannt habe, die Benefit-Gruppe in ihrer Veröffentlichung zeigt. Ja. Jetzt müssen wir uns natürlich als Pflegefachkräfte erstmal Gedanken machen, was bedeutet das für uns? A, von der Verantwortung, weniger Pflegefachkräfte ist mehr Verantwortung für mehr Menschen. Das ist die Frage, können wir dem gerecht werden? Dann aus Sicht der Angehörigen, selbst wenn sie wollen, können sie überhaupt bestimmte Aufgaben übernehmen, vom zeitlichen Aufwand her und so weiter. Deshalb habe ich mit diesem Konzept so leichte Bauchschmerzen. Wenn wir uns jetzt die ganzen Veränderungen der letzten 10, 20 Jahre angucken, die das Gesundheitswesen, vor allem die Pflege, erfahren hat, war es immer geprägt vom Fachkräftemangel. Alle Verordnungen, Gesetze, die da getroffen worden sind, sollten diesen Fachkräftemangel beseitigen, kurzfristig. Ich finde, wir müssen uns Gedanken machen, was ist mit der Pflegequalität. Ich stelle die Behauptung auf oder die These, wenn ich noch weniger Pflegefachkräfte habe für die Versorgung von diesen alten Menschen, bei diesen komplexen Krankheitsgeschichten, Demenz, alle anderen gerontopsychiatrischen Krankheiten, diesen sogenannten multimorbiden Menschen, ob dann die Pflegequalität erhalten bleiben kann, so wie wir sie haben wollen. Auch die Pflegefachkräfte haben einen eigenen Anspruch an ihre Arbeit, was sie leisten wollen, auch von ihrer Arbeitsqualität, behaupte ich. Und ob man das dann erfüllen kann, Christian, liebe Zuhörer, das würde ich gerne mal zur Diskussion stellen und würde wissen, wie ihr darüber denkt. Oder ich frage mal Christian direkt, jetzt stell dir vor, ich wünsche es dir nicht, aber deine Eltern oder ein Elternteil muss versorgt werden. Was würde für dich im Vordergrund stehen, die qualitative Versorgung oder die finanzielle Versorgung zum Beispiel?
Naja, es ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage für mich. Natürlich die qualitative Versorgung, aber ich habe ja mit meiner Schwester eine ausgebildete Pflegefachkraft in der Familie, sodass selbst wenn wir uns für ein Konzept entscheiden würden, die Angehörigen mit einzubeziehen, dann würde wahrscheinlich ein Großteil durch eine Angehörige vollzogen werden können, die Fachkraftkompetenz besitzt. Ja, ist natürlich trotzdem ein Punkt von einer zeitlichen Komponente. Ich persönlich könnte es nicht leisten, ich könnte mir das zeitlich nicht leisten, einfach dort eine erhöhte Zeitressource gerade aufzuwenden, sodass es natürlich zu meiner Schwester, die jetzt, glaube ich, 30 Stunden oder so hat, einfacher möglich ist, da wirklich zu unterstützen. So, für mich wäre dann tatsächlich eben das Normale, also die anderen Konzepte, relevanter.
Ambulant oder vollstationär. Mit Korrekt. Unterstützung ambulant, Tagespflege oder ähnlichem.
Korrekt, genau. Ja. Genau.
Ja, und das ist auch meine Befürchtung, selbst wenn dieses Konzept kommt, dass das auch sehr unterstützt wird von den Kostenträgern, sprich Pflegekassen, Krankenkassen, weil es für die natürlich günstiger ist. Und wir haben ja im Gegenzug auch jetzt gehört, dass angeblich die Pflegekassen im Februar leer sind, dass man gucken muss, wo Geld herkommt. Herr Lauterbach hat das jetzt in einem Interview bestritten. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Da fehlt mir Kompetenz, Wissen zu. Aber allein der Gedanke, dass da irgendwann die Pflegekasse alle ist, Christian, wenn dein Portemonnaie leer ist, dann guckst du auch, wo kannst du sparen. Dann wird eben vielleicht mal auf ein Bierchen, Feierabendbierchen verzichtet. Dann werden nur noch Grundnahrungsmittel gekauft. Und ich habe persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass man merkt, das Geld wird zu wenig, um die ganzen neuen Pflegebedürftigen, die jedes Jahr dazukommen, finanzieren zu können in der jetzigen Form. Wie mache ich das also? Wie kann ich Geld sparen? Das ist natürlich für die Kostenträger eine Form, wie sie Geld sparen können, wenn sie das fördern. Diese dritte Grundversorgungsform, so nenne ich das jetzt mal, die jetzt unter Lauterbach auch in dieser Regierungsperiode sogar noch einführen will, hat er so durch die Blume in diesem Interview gesagt.
Wir haben das, glaube ich, auch nochmal in den Shownotes verlinkt, ein Artikel, der darauf eingeht, ne?
Und auch die Pflegeexperten sagen, sie begrüßen neue Versorgungsideen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kollege heißt, der sich da vom Pflegerat geäußert hat. Der hat gesagt, wir sind offen für Neues, aber wir müssen auch erkennen können, so sinngemäß hat er gesagt, dass es wirklich eine Verbesserung der Situation bewirkt und nicht nur eine Zahlenspielerei wird. Wir brauchen jetzt statt, was weiß ich, 40.000 neuen Pflegekräften in den nächsten Jahren, brauchen wir nur noch 5.000, wenn diese neue Versorgungsform kommt. Ne? Dann ist das ein reines Rechenbeispiel, um etwas schön zu rechnen. So sehe ich persönlich das.
Ja, und was denkst du, könnte das sich trotzdem etablieren? Also wenn es politisch entschieden wird, ist das ja klar, dass sich auch andere Betreiber sozusagen in diesem Konzept beschäftigen und es gegebenenfalls einführen. Könnte das ein Zwischenkonzept sein, bevor man, also wenn man erst seine Eltern oder wen auch immer in der ambulanten Pflegebetreuung hat, dann in dieses stambulante Konzept zu gehen und später, wenn man es selber nicht mehr leisten kann, sozusagen, wird ja dann aus dem Stambulanten ein stationäres.
Ja, theoretisch ist das sehr gut denkbar, machbar natürlich, weil die Grundidee ist ja nicht verkehrt.
Richtig.
Ich sehe aber die Gefahr, dass dann viele Betreiber, die jetzt vollstationäre Pflegeeinrichtungen betreiben, auf die Stambulante runterfahren und dass dann die Kapazität für die vollstationäre Pflege irgendwann fehlt. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Als man vor einigen Jahren, das war ein, zwei Jahre vor Corona, ja, dieses ambulant vor stationär so als Schlagwort hatte, da gab es einen für ihn als Wirtschaftsunternehmen einen cleveren Geschäftsmann, der etliche Pflegeeinrichtungen in Bayern, Altenheime, betrieben hat. Der hat alle Altenheime innerhalb kürzester Zeit umgewandelt zum betreuten Wohnen. Ist auch im Fernsehen damals berichtet worden, weil er auch damals schon den Fachkräftemangel hatte und hatte auch in einigen Häusern Aufnahmestopp deshalb, weil es einfach nicht möglich gewesen wäre, noch Leute aufzunehmen und ordnungsgemäß zu versorgen. Und das waren die gleichen Bewohner, die haben einfach alle so zwei Platten hier mit einer Spüle in das Zimmer geschoben bekommen, mit einem Stecker für 220 Volt. Und das Schöne war, als man das im Fernsehen gezeigt hat, das Interview mit einer älteren Dame, die dort lebte und ihrer Tochter, hat man eingeblendet, diese Kochnische nenne ich das jetzt, oder diese, wie nennt sich das, Studentenküche?
Küchenzeile.
Küchenzeile, dass der Stecker gar nicht in der Steckdose war. Der lag an der Seite, an der Wand. Und ich habe jemanden später kennengelernt, der dort gearbeitet hat und dann gewechselt hatte, der hat mir erzählt, da an der Seite, wo die Schränke standen, war noch nicht mal eine Steckdose vorhanden. Ne? Also da hat man einfach aus der Not, das war von ihm clever, gegen den Fachkräftemangel, das umgewandelt. Und es gibt ja auch andere Betreiber, ohne jetzt Namen zu nennen, große Ketten in Deutschland, die schon anfangen, einige Häuser von vollstationär auf betreutes Wohnen umzubauen, weil sie einfach in ihrer Region, das ist regional unterschiedlich, keinerlei Fachkräfte mehr kriegen. Und ich brauche denn natürlich wesentlich weniger. Und jetzt ist die Frage, wenn die Bewohner gleich bleiben mit ihren Pflegegraden, mit ihren Krankheiten, können das denn die geringere Anzahl an Fachkräften überhaupt leisten? Das stelle ich dann auch mal unseren Zuhörern zum Nachdenken in den Raum. Dass man sich das angucken muss, weil die Bewohner sind ja die gleichen. Wenn Altenheim von einem Tag zum anderen betreutes Wohnen wird, ich brauche bloß weniger Fachkräfte.
Ja, und es ist ja noch der Aspekt, den ich angesprochen habe. Also ich habe weniger zeitliche Ressourcen, aber auch ganz ehrlich, habe ich überhaupt nicht das Know-how.
Ja, genau.
Natürlich, also jetzt klar, manche Sachen zu machen, ist überhaupt kein Thema. Wenn es etwas betreuerischer wird, dann habe ich ja überhaupt nicht das entsprechende Know-how von Beginn an, ja, da wirklich für die Pflegequalität zu arbeiten bei meinen Eltern, ja. So, und das macht meine Schwester dann natürlich tausendmal besser als ich. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Aspekt, der relativ wichtig und wertvoll ist, dass man eben darüber nachdenken muss, wenn man so ein System oder so ein Konzept implementiert, dass man natürlich überlegen muss, wie geht das mit meiner Pflegequalität einher? Also welche Herausforderung schafft es vielleicht auch neue?
Ja, vollkommen richtig. Die Bildungsträger oder Anbieter müssen gucken, wie kann ich die Angehörigen qualifizieren, weil die wollen denen mit Sicherheit nicht nur unbedingt putzen und die Wäsche waschen, die wollen auch Pflegeaufgaben dann eventuell übernehmen, wenn sie Zeit haben. Und mit der Laienpflege ist das immer so eine Sache. Und jetzt auch aus Sicht der Betroffenen, also ich weiß, meine Mutter war einige Tage, bevor sie verstorben ist, schwer pflegebedürftig. Die hat mich nicht an sie rangelassen. Nein, sie wurde ambulant versorgt, dreimal am Tag. Und wenn ich dann dort war zwischendurch, ich durfte sie nicht versorgen. Da war Schamgefühl und so weiter auch als Sohn, ne? Da auf gut Deutsch den Allerwertesten sauber zu machen oder am Katheter da irgendwas zu machen. Ja, das kommt ja auch noch dazu.
Ja, und dabei bist du ja dafür ausgebildet. Also, ne? Das
ja,
muss
trotzdem. Sagen. Nein, war tabu in der Pflege und Grundpflege, Behandlungspflege war ich aus. Ich habe die soziale Betreuung die Tage gemacht. Dann wäre nicht. Das ist erlebe ich übrigens ganz oft, wenn ich in ambulanten Pflegediensten bin und frage mal, wenn die sagen, wir haben keine Kapazitäten, neue Patienten aufzunehmen. Sag ich, was ist denn der Grund? Ja, weil die Angehörigen wollen was machen, aber die wollen das nicht, die Pflegebedürftigen. Und deshalb werden wir für Leistungen geholt, was durchaus Angehörige übernehmen.
Ja, ja. Ja, man kann es ja irgendwo nachvollziehen, dass natürlich irgendwie ein Mix aus beiden Welten gut gemacht werden kann. Ne? Das muss man einfach so sehen. Aber letztendlich haben wir ja eingangs die These aufgestellt, ist es ein Pflaster gegen den Fachkräftemangel oder ein nachhaltiges Konzept? Und
also momentan in der geplanten Situation und Beschreibung ist es für mich ein Pflaster, Christian. Aber ich finde es gut, dass man sich Gedanken macht, wie du das gesagt hast, was passiert, wenn ambulant nicht mehr alleine ausreicht, aber stationär vielleicht noch gar nicht nötig ist. Dann ist das eine tolle, sinnvolle Alternative. Aber dann hätte man das auch unter dem Aspekt ja publizieren müssen, die Meinung tun. Und nicht, wir haben ja zu wenig Pflegefachkräfte und deshalb ist diese Versorgungsform ja ideal. So wird das auch von den Kostenträgern ja geäußert. Eine tolle Form und so weiter. Weil wir ja wenig Pflegefachkräfte haben, dann ist die Pflegequalität hoch. Und ich behaupte, sie wird nicht hochgehen. Im Gegenteil, sie wird etwas nachlassen. Das ist so meine Befürchtung.
Wenn man da nicht konzeptionell nachbessert. Also
richtig,
na, man hat ja immer die Möglichkeit, Komponenten einzubinden, damit man sicherstellt, dass die Pflegequalität eben damit nicht sinkt. Ne? Zum Beispiel durch das Empowerment der Angehörigen, durch entsprechende Pflegeschulungen und so weiter. Es gibt ja auch schon viele Träger, die haben interne Akademien, in den Einrichtungen vorhanden, um entsprechende Pflegekurse sozusagen dann für die Angehörigen anzubieten, ausreichend Anleitung anzubieten, etc. Ne? So, das heißt, ich müsste natürlich initial, wenn ich das jetzt mal durchdenke, müsste ich etwas mehr zu einem wirklichen Pflegeanbieter werden. Also das muss man wirklich sagen. Es ist ein Konzept, wenn ich das wirklich gut machen will, der mich von einem reinen sozusagen Dienstleister hinsichtlich Pflegedienstleistung, was Pflegedienstleistung anbetrifft, müsste ich mich weiterentwickeln zu einem größeren, also zu einem größeren Kontext, weil ich werde eigentlich, wenn man so will, zusätzlich noch zu einem Bildungsdienstleister im gewissen Sinne, ja, weil ich ja schauen muss, wie bekomme ich denn die Expertise? Oder zumindest muss ich mit Bildungsdienstleistern kooperieren, ganz wichtig, weil ich muss ja überlegen, wie kriege ich die Expertise von meinen Pflegekräften auf die Angehörigen so, dass das alles mit der Dokumentation für uns hinhaut, dass auch klar ist, welche Fähigkeiten braucht jetzt jeder einzelne Angehörige. Und hier sehe ich halt ein Riesenthema. Ja? Also,
das kann kein Schnellschuss werden, Christian. Das muss wirklich sehr gut durchdacht werden. Und dass das ein Modellprojekt ist bei einem Anbieter, mehr haben das ja gar nicht getestet. Ne?
Ja.
Die haben da sehr positive Erfahrungen aus ihrer Sicht gemacht, aber die Bewohner mal befragen, die Angehörigen mal befragen, und das auch mal in die Öffentlichkeit bringen. Das finde ich noch für die Meinungsbildung der anderen auch noch wichtig, dass man die auch mal zu Worte kommen lässt.
Und ja, nicht vielleicht nur ist es
Treiber.
Ja, und vielleicht ist es auch einfach so, wir sprechen ja auch von einem Betreiber, der ausschließlich in dem Bundesland Bayern und Baden-Württemberg, glaube ich.
Richtig, genau, Baden-Württemberg, glaube ich, hauptsächlich.
Na, mit unterwegs ist. Und da ist es, sind natürlich andere Strukturen, als wenn ich das zum Beispiel nach NRW denke.
Ja.
Also, ja, man muss das oder in anderen Bundesländern. Aber Berlin. Wenn ich, genau, ja, so, da ist, muss man natürlich erstmal schauen. Und ich meine, das ist wichtig. Deswegen wollten wir auch dieses Konzept einmal in dieser Podcast-Folge thematisieren, weil es, glaube ich, gut ist, wenn sich jeder einfach informierend eine Meinung bildet, zu sagen, okay, was gibt es denn für Alternativen? Wir hatten schon in einer früheren Folge das Thema Arbeitszeitmodelle, wo wir einzelne Arbeitszeitmodelle vorgestellt haben. Und genauso ist es aber, es gibt natürlich viele Pflegekonzepte, wo man sich das anschauen kann, ob das vielleicht auch für die eigene Einrichtung eine Möglichkeit sein kann, weil natürlich der Fachkräftemangel nicht in jeder Einrichtung relevant ist, müssen wir auch so sagen, aber in vielen.
Ja.
Und die Zeiten, wissen wir alle, das brauchen wir jetzt nicht nochmal tiefer drauf eingehen, gehen ja jetzt sozusagen noch, werden ja noch viel schwieriger, weil einfach die ganzen Babyboomer-Generation jetzt in Rente geht, irgendwann in wenigen Jahren dann auch in die ambulante Pflege, in die stationäre Pflege kommen und nicht so viel nachkommt. Das ist uns alle bewusst und, ja. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, sich mit solchen Sachen auch zu beschäftigen. Also nicht sozusagen straightforward machen wir so, wie wir es immer gemacht haben, sondern wirklich sich mit Alternativen auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir auch gesagt, machen wir diesen Podcast, um einfach so ein paar Themen, die wir bemerken, die wir einfach mal diskutieren wollen, an euch heranzubringen. Genau. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Konzept habt, ja, dann schreibt es einfach gern mal bei YouTube oder Spotify in die Kommentare. Bewertet uns super gern. Und wenn ihr bestimmte Themen habt, die wir einfach auch mal diskutieren sollen, uns mal anschauen sollen, dann schreibt uns super gern auf Instagram oder TikTok direkt an. Und dann planen wir das in eine der nächsten Folgen mit ein und schauen uns das Thema an, wie interessant das sein kann.
Ich würde gern noch bitten, wenn dieser Podcast von einem Mitarbeiter, einer Pflegefachkraft dieser Gruppe gehört, gesehen wird, ob der sich vielleicht mal bei uns meldet, dass er seine eigenen Erfahrungen, wie er das sieht, eine betroffene Pflegefachkraft, das finde ich ganz toll, das wäre ideal. Also wenn ihr jemanden kennt oder selber dort arbeitet, das einfach mal, dass wir ein Feedback kriegen, wie ihr als Pflegefachkraft, die dort vor Ort in diesem Modellprojekt arbeiten oder gearbeitet habt, das erlebt haben, positiv oder negativ oder beides.
Holger, da hast du völlig recht. Nicht umsonst heißt ja auch der Podcast Pflegedialog. Natürlich, wir laden alle ein, die eine Meinung auch dazu haben und gegebenenfalls sogar im besten Fall, die schon mit dem Konzept gearbeitet haben, mit uns in den Austausch zu gehen. Absolut richtig. Vielen Dank, dass du das nochmal gesagt hast. Und natürlich würden wir gern da einfach in den Austausch gehen und lassen uns natürlich da auch einmal durch diese neuen Impulse dann ja, weiter informieren.
Ich werde mich auch überzeugen, meine Bedenken wegzuschmeißen, wenn da andere praktische Erfahrungen vorliegen.
Genau, genau. Also seid alle eingeladen, wenn ihr jemanden kennt, der in der Benefit-Gruppe in dem Haus unter dem Konzept gearbeitet hat oder noch arbeitet und uns Insights geben möchte, dann einfach gern an uns schreiben. Ja, und in diesem Sinne sind wir für heute auch durch und freuen uns, dass ihr einmal mehr unseren Pflegedialog-Podcast angemacht bis zum Ende gehört habt und ja, freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt gesund.
Auch von mir gesund bleiben und die nächste Folge kommt bald.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.